Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen.
Welcome back zu Kein Erfolg ist eine Absicht, deinem Podcast rund um Unternehmertum und Marketing. Und mit mir wieder Markus Mensch, dein Marketing-Experten. Und dies ist wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe mir mal wirklich wieder Gäste eingeladen, die was zu erzählen haben. Aber die sollten sich am besten selbst vorstellen. Und deswegen herzlich willkommen bei mir hier im Studio. Stellt euch doch bitte einfach mal kurz selbst vor, wer seid ihr und was macht ihr?
Vielen Dank, Markus. Danke für die Einladung. Ich bin Martin, ursprünglich aus Hamburg. Lebe jetzt seit knapp 2 Jahren in Dubai, bin vor etwa 7 Jahren aus Deutschland ausgewandert, hatte damals noch nichts mit Social Media zu tun, es war an den Anfang, weil meine Frau mit Travel Blogging angefangen hat in der Zeit. Ich war dann noch beim internationalen Unternehmen als Operations Manager tätig und hatte dann zuletzt eine Rolle, wo ich sehr viel reisen musste. Wir haben das dann verbunden mit Travel Blogging. Ich habe dann angefangen, immer mehr ihren Travel-Blog zu unterstützen und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, hier ist mehr, in dem Bereich ist mehr zu holen, es ist interessanter. Wir haben dann relativ radikalen Schritt gewagt und gesagt, okay, ich kündige meinen Job, wir gehen von Deutschland, wir sind in die Türkei umgezogen damals und gesagt, wir starten jetzt eine Social-Media-Agentur, wir machen Influencer-Marketing, weil wir über unsere persönlichen Kontakte, sehr viele Influencer, insbesondere aus Deutschland, kennengelernt hatten in der Zeit, aber auch aus anderen Ländern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen einfach mal an, wir gründen jetzt eine Influencer-Agentur für den Tourismusbereich. Und so haben wir in dem Geschäft gestartet. Gleichzeitig sind wir um die Welt gereist und haben unsere Accounts vergrößert. Wir waren in Deutschland im Fernsehen zwischendurch, haben mehr Reichweite bekommen. Genau, so viel dazu erstmal.
Gerne. Ich bin Ayça, ursprünglich komme ich aus der Türkei und ich habe seit 10 Jahren in Deutschland gelebt. Ich bin verheiratet mit Martin. Ich habe vor 10 Jahren bei Instagram angefangen. Das war damals einfacher als jetzt sozusagen, ja, aufzuwachsen. Deswegen habe ich diese Vorteile sehr gut ausgenutzt. Ich war auch beim Fernsehen. Aber irgendwann wollte ich nicht mehr in Deutschland leben. Das war für mich wirklich, ich konnte nicht mir vorstellen, für mich war mein Ziel ganze Zeit in Dubai zu leben. Ich habe das endlich mal gemacht sozusagen. Ich bin jetzt vollständig. Ich mache ganze Zeit mit Instagram, mit Marken zusammenarbeiten und auch noch zusätzlich mit sehr viel mit Fashion-Marken zusammen. Ich arbeite.
Ja.
Genau. Und ich habe seit sehr viele lange Zeit nicht Deutsch geredet. Ja, wir reden Deutsch, aber so nicht. Das ist immer gemischt so, Deutsch, Türkisch, Englisch, so 3 verschiedene Sprachen. Deswegen ist es jetzt nicht
und,
so.
Und Dubai hilft nicht weiter dabei, seine Muttersprache beizubehalten. Ich muss auch schon überlegen, weil ich spreche jeden Tag eigentlich nur Englisch.
Ja.
Mit meinem Sohn spreche ich auf Deutsch, aber das ist auch der und mit Ayça natürlich, aber ansonsten Englisch oder ich spreche auch Französisch, Spanisch ein bisschen. Aber mein Deutsch. Mein Deutsch muss verbessert werden, Song, deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir mal zu Markus gekommen, ein bisschen unser Deutsch.
Genau, Deutschstunde mit Markus. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr euch die Zeit auf jeden Fall nehmt, einen kleinen Einblick in euer Leben zu gewähren. Wann wurde für euch aus Social Media ein echtes Business Case und was war der Schlüsselmoment, wo ihr gesagt habt, okay, das ist vielleicht doch mehr als nur posten?
Ja, für mich von Anfang an war mein Ziel. Ich habe bei Amazon gearbeitet in Deutschland, in Berlin. Damals schon hatte ich überhaupt keinen Bock, obwohl es unglaublich schwer ist, bei Amazon zu arbeiten. Mein Ziel war, selbstständig zu sein und ich habe da angefangen zu recherchieren, wie ich dann einfach Influencer sein kann. Ich habe ein bisschen einfacher Weg ausgewählt, aufzuwachsen beim Fernsehen, verschiedene Fernsehen, Magazine und so weiter. Das hat mir geholfen und ich hatte sehr viele Influencer-Freunde. Ich habe mit ihnen so gereist, zusammen Content kreiert und so weiter. Am Anfang war das richtig schwierig, Geld zu verdienen, überhaupt nachzudenken. Aber wir haben natürlich am Anfang sehr viele Barter-Collaboration gemacht. So. Einfach mit Marken zusammenarbeiten und zeigen, dass wir machen können. Und das hat auch geholfen. Und man muss einfach ganze Zeit ständig immer diszipliniert, so strukturiert ein Ziel setzen und das schaffen. Ich bin ein bisschen so obsessiv. Wenn ich irgendwas möchte, muss das passieren.
Sehr gut.
Ansonsten, ich lasse das einfach nicht so frei. Deswegen, das war mein Leben. Ich habe aufgestanden.
Aber das ist auch eine sehr gute Erkenntnis. Da möchte ich noch mal kurz für unsere Tür reingehen. Das heißt, wenn du etwas willst, dann musst du auch dranbleiben. Dir wird nichts geschenkt, weil das Thema ist ja das, man sieht dich jetzt, du bist erfolgreich und man hat immer das Gefühl, ja, Social Media, das ist Glück, nee, das ist Arbeit. Und du hast es gerade gesagt, wenn du was, du wolltest das erreichen, du hast alles dafür getan. Du hast dir die Kooperationspartner gesucht, du hast dein Netzwerk genutzt, du hast genetzwerkt und hast dich im Endeffekt dazu positioniert, den Erfolg zu erreichen. Das muss ich kurz wiederholen, weil das so beiläufig nur besprochen worden ist. Und das ist ja schade, weil es halt ein wichtiger Key Fact ist.
Genau. Absolut. Ich habe nie aufgehört und ich habe ein Ziel gesehen, aber ich bin immer so. Ich meine, ich war auch professionelle Volleyballspielerin, ich habe bei der Nationalmannschaft gespielt und so weiter. Ich musste immer jedes Spiel gewinnen. Ich meine, ich bin so.
Gewinnernatur.
Genau. Und, und das war mein Kindheitstraum. So, einfach vor der Kamera sein, ist mein Ding. Und man kann das nicht ändern.
Martin, wie war es bei dir? Ja. Wann war für dich der Schlüsselmoment, wann sich Social Media zum Business Case entwickelt hat?
Ich habe das am Anfang, als ich noch gar nicht selbst aktiv war, habe ich es mit Aicha gemerkt. Sie hatte, glaube ich, 10.000 Follower und es war 2016, soweit ich mich richtig erinnere. Da war, glaube ich, Valentinstag und ein Blumenladen hat sie kontaktiert. Hat ihr Blumen gesendet und hat ihr ein Budget von, ich weiß es jetzt nicht mehr, 500 Euro oder so angeboten. Und da habe ich gedacht, wenn ein Blumenladen sogar Geld bezahlt für Mikroinfluencer, dann ist das auf jeden Fall, also dann ist hier in dem Bereich auf jeden Fall was zu holen. Ich habe es nämlich vorher nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, okay, man kann wahrscheinlich ein paar kostenlose Produkte bekommen, vielleicht mal eine Reise und einen Hotelaufenthalt bekommen, aber wirklich davon leben und Geld verdienen als Influencer, habe ich mir nicht vorgestellt, dass es einfach machbar ist. Aber wie Alter schon sagte, sie ist obsessiv und dann aber hat sie auch viele Momente gehabt natürlich, das ist nicht einfach. Also es sind jetzt 10 Jahre und da gab es natürlich viele Höhen und Tiefen, in denen sie auch gedacht hat, ich höre auf, ich schließe meinen Account. Ich habe dann auch mit angefangen, 2 Jahre später haben wir zusammen Content kreiert und da gab es viele Momente, wo wir gedacht haben, das macht keinen Sinn mehr, lass uns aufhören. Aber wir haben uns immer gegenseitig gepusht. Also ich glaube, man braucht auch jemanden, der an seiner Seite Partner oder jemanden, der einen ein bisschen unterstützt in den Down-Phasen, einfach um sich zu motivieren. Aber es gibt wirklich, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man konsequent weitermacht, manchmal auch radikale Schnitte macht und sagt, okay, diese Nische funktioniert nicht mehr, ich probiere jetzt was anderes. Und man muss dann auch den Mut haben, Follower zu verlieren und einfach mal was Neues auszuprobieren.
Und ich möchte etwas sagen. Sehr viele Menschen denken, ah, wie leben sie so alles umsonst? Sie haben so ein Fake-Leben angebaut und so Luxusleben. Sie bekommen alles kostenlos und so weiter. Also sie denken so. Aber am Ende des Tages, zum Beispiel, wenn, ich weiß es nicht, sehr so wertvolle Reise mir geschenkt ist, am Ende des Tages mir bedeutet nicht mehr, weil ich brauche am Ende Geld zu verdienen.
Ja, ist ein
weil
Job.
Das ist ein Job. Und wie jedes Job gibt es Probleme, gibt es, das ist nicht so einfach. Jeden Tag ein Content zu kreieren, psychologisch bereit sein. Und die Leute denken, was sie machen, ist kein Job oder wie sie leben, ist so. Wenn ich sowas höre, bin ich sehr aggressiv, ehrlich gesagt.
Wie viele Follower habt ihr insgesamt zusammen?
2,5 Millionen.
Ja, genau.
Das ist schon ein Brett, ne? Also das ist ja, Wie geht ihr da auch mit Verantwortung um? Also gibt es da so, habt ihr so eigene Guidelines, wo ihr sagt, das sind Go's und No-Go's, was sind eure Red Flags, wo ihr schon bei der ersten Anfrage mitkriegt, oh, das machen wir besser nicht?
Ja, also es gab eine Phase, da haben wir in der Türkei gelebt und auch viel mit Hotels zusammengearbeitet und so weiter. Dann hat der Israel-Palästina-Konflikt begonnen in der Zeit und es war ein bisschen so in der Zeit, wir haben dann ein, zwei Stories zu dem Thema gepostet, einfach nur darüber geredet und die Views sind explodiert und dann gab es es war einfach das Thema in dem Moment und dann gab es einige Influencer, die das ausgenutzt haben, die dann angefangen haben, einfach nur um Reichweite zu gewinnen, sich auf eine Seite zu stellen und darüber zu berichten. Und da haben wir dann aber auch ganz klar gesagt, wir machen das nicht. Also wenn es irgendwie um politische Konflikte geht oder so, halten wir uns da raus. Genau, das haben wir bis jetzt auch so beibehalten, auch in der aktuellen Situation, in dem Konflikt mit dem Iran. Haben wir immer nur darüber berichtet, wie wir uns gerade in Dubai fühlen, wie die Situation hier ist, wie das tägliche Leben weitergeht und so weiter. Aber wir haben nie irgendwie Positionen ergriffen und politisch uns geäußert. Das
wie, machen wir nicht. Ich zum Beispiel gestern kam auch wieder eine Reportage, ich glaube im ARD, ZDF irgendwie, da habe ich auf YouTube gesehen gehabt, wo wieder das Thema geht, Influencer, Dubai, dieses typische Thema einfach. Mhm. Wie würdest du selbst deine Sichtweise sehen, wie Dubai mit dem Thema Business Case, also wir müssen uns mal vorstellen, in Deutschland gibt es, die können gar nicht erfassen, wer den Job Influencer hat, weil es diese Jobkategorie gar nicht gibt. Mhm. So, und dann wird aber gleichzeitig ein Land kritisiert, was sogar eine eigene Lizenz für diese Business Case hat. Genau. Das ist also auch wieder hier Widerspruch, also wir wollen nicht so tief in die politische Seite gehen, sondern eher mehr so ins Tagesleben. Wie ist für dich euer Leben als Influencer hier in Dubai besser, schlechter, anders als jetzt zum Beispiel in Deutschland?
Ja, es ist in fast jeder Hinsicht besser. Angefangen davon, dass es reguliert ist, dass man ernst genommen wird, dass man in der Öffentlichkeit sagen kann, wenn jemand fragt, was machst du beruflich? Ich bin Influencer, wird man nicht schief angeguckt, während man in Deutschland dann immer 10 Minuten lange Ausführungen machen musste, ja, so und so läuft alte das. Generation und ich arbeite wirklich, ich bin nicht arbeitslos oder ich versuche irgendwie dem System zu entkommen oder irgendwie auf illegale Art und Weise Geld zu verdienen. Also ich glaube, in Deutschland ist der Beruf Influencer ein bisschen im Verruf, glaube ich, leider, weil die Leute das auch nicht richtig verstehen, was da alles dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ja. Nee, es ist ein Medienhaus. Ihr habt ein Medienhaus mit fast 3 Millionen Lesern. Die müssen entertained werden. Ihr seid Redakteur, Produzenten, ihr seid ja alles in einem. Und es ist mit Sicherheit meiner Meinung nach ein sehr unterschätzter Job. Also ich gehe mal vielleicht auf eure Reisen ein. Das sieht immer alles schön aus. Es ist ja auch Teil des Deals, alles schön auszusehen. Aber ich bin mir sicher, dass das vielleicht die ein oder andere Geschichte gibt, die erzählen können, was vielleicht nicht so schön gelaufen ist.
Ja, absolut. Zum Beispiel manchmal bin ich sehr eifersüchtig, die Leute sehen, dass sie von 9 bis 5 einen richtigen Job zu haben. Ja. Weil manchmal, ja, okay, wir sind Influencer, aber wir bekommen nicht 24 Stunden Arbeit. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben sehr viel Flexibilität. Ja. Und manchmal stört mich das. Ja, manchmal brauche ich so, dass ich irgendwas konzentriert arbeite. Ich fühle mich so sinnlos. Und dann denke ich mal, okay, aber ich bin Influencer, ich muss Content kreieren. Yani, das ist immer so psychologisch, musst du dich sehr so top zu halten.
Selbst motivieren, ne? Auch, ja.
Genau, und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und manchmal möchte ich nicht einfach vor der Kamera stehen, aber ich brauche das, ich muss das machen. Ja. Ja, das ist so immer.
Gerade als Paar, ob man jetzt Couple-Content macht noch, oder ob man Family-Content macht. Wir haben auch ein Kind, unser Sohn ist 8 Jahre alt mittlerweile, aber wir haben mit ihm angefangen, als er 3 Jahre alt war, glaube ich. Und man ist natürlich permanent unter Druck, jetzt irgendwie was Schönes zu liefern. Aber in der Familie passieren natürlich alle möglichen Sachen. Es gibt Streitigkeiten, Konflikte, andere Probleme, Krankheit, was weiß ich, was alles passieren kann in der Familie. Und man muss dann aber an dem Tag sagen, okay, aber wir müssen jetzt wir müssen das jetzt weitermachen, obwohl man vielleicht gar keine Lust hat oder in dem Moment einfach seine Ruhe haben möchte. Von daher, es sieht sehr viel nach Luxus aus, auch gerade die ganzen Reisen. Aber am Ende eigentlich der wahre Luxus ist eigentlich, wenn man die Zeit frei für sich hat und nutzen kann, was bei uns nicht der Fall ist, wenn wir zur Arbeit dahin gehen.
Oder aber Achtung, zum Beispiel für unser Kind, das richtig anzupassen, das ihnen richtig zu erklären. Und weil wir alles ihnen geben als Zusammenarbeit. Wir geben ihnen sehr viel Luxus. Aber wir müssen ihnen auch geben.
Reality.
Genau. Mhm. Genau.
Ja, das haben wir. Das haben wir ganz gut hinbekommen, glaube ich. Also,
aber das ist
glaubst
nicht so einfach. Ja, das ist aber nicht so einfach. Manchmal denkt er so, dass er einfach das bekommen kann.
Yeah.
Ja, zum Beispiel so eine Luxushotel Urlaub oder Luxusrestaurant zu gehen, für ihn ist ganz normal so Alltagssache. Yeah. Die andere
einmal im Jahr machen vielleicht.
Genau. Vielleicht gar nicht.
Oder gar nicht, genau.
Nur zurück zu deiner letzten Frage noch kurz, Markus. Der Unterschied zwischen Deutschland und Dubai für das Leben als Influencer. Worauf ich noch eingehen wollte, ist, dass wir arbeiten immer noch mit deutschen Marken zusammen natürlich und da muss man definitiv sagen, der Markt in Deutschland ist professioneller und weiterentwickelt für das Influencer-Marketing. Also die genau. Firmen, die sich mit, damit beschäftigen, wissen ganz genau, worauf sie schauen müssen, fragen detaillierte Insights, Reporte an, bevor sie irgendeine Zusammenarbeit zusagen, haben sie alles geprüft.
Sie sind auf jeden
dann
Fall
wird
besser.
Dann wird alles schriftlich vereinbart, es gibt einen Vertrag und es gibt keine Fragen mehr hinterher. Während das hier relativ locker läuft und werden Zusagen gemacht, die dann nicht eingehalten werden. Es wird nichts gefragt. Influencer werden einfach über Listen, über Agenturen eingeladen. Niemand prüft die Insights. Also natürlich seriöse Firmen prüfen Insights, aber wir haben das schon oft erlebt, dass man einfach zu einer Kampagne eingeladen wird und die Leute wissen gar nicht, woher genau. unsere Follower kommen.
Ja. Und dann erwarten sie dass wir... Sie fragen gar nicht.
Genau, dann erwarten sie zum Beispiel, dass wir... arabische Follower haben und so weiter und wundern sich dann, warum nichts passiert, wenn wir ein bestimmtes Produkt ja. bewerben sollen, was zu unserer Zielgruppe gar nicht passt eigentlich. Also das ist
ja, die Deutschen sind mehr so strukturiert sozusagen. Sie fragen absolut. Alles vorher
und
sie machen keine Negotiation.
Ja.
Das finde ich auch super. Ich meine, hier... so wie Bazaar, weißt ja. du?
In Dubai gibt es ein Überangebot an Influencern.
Ja.
Es gibt
genau.
einfach zu viele und es wird nicht differenziert von den Firmen, wer ist zum Beispiel, wer ist echt organisch, wer
genau, das
wer
interessiert
nicht.
Sie gar nicht.
Woher kommen die Follower? Es wird einfach gesagt, ja. okay, 1 Million Follower, da haben wir jetzt 3. Wer nimmt weniger Budget? Der wird eingeladen. Also ja. es wird dann nicht wirklich differenziert und es wird ein bisschen wie auf dem Bazaar gehandelt.
Genau.
Das stimmt.
Sie sagen, ja. okay, andere Influencer mit 3 Millionen haben uns diese Budget gegeben. Wenn du uns, ja, sie reden nur über das Geld, nicht über Statistiken oder die ja. Quality. So,
ja, so war es früher, glaube ich, in Deutschland auch. Also ich vielleicht fange ich mit einer Geschichte an, was mir passiert ist. Vielleicht könnt ihr das dann noch ergänzen. Als ich angefangen habe noch, da war das Thema Influencer-Markt, gab es nicht. Das heißt, es gab die klassischen Reiseredakteure und die wurden halt dann in so klassischen schlechten Zimmern untergebracht, weil die halt Redakteure waren und fertig. Und so ging es mir dann auch. Ich erinnere mich an ein Hotel, das hatte einen Neubau, total schicke Zimmer, alles toll. Und das wurde dann auch gezeigt, da gab es ein Rooming und dann wurde ich in mein eigenes Zimmer gebracht mit zersprungenem Waschbecken und so weiter und so fort. Und es war damals vollkommen normal. Und ich war dann wirklich in so einem Konflikt, weil du solltest, ja, es war ja ein Job, du musstest dir die neuen Zimmer vorstellen, aber du solltest selbst, also ich würde es heute gar nicht mehr in der Form machen. Also prinzipiell mache ich es ja prinzipiell nicht mehr, aber wenn ich mir jetzt zurückdenke, wieso habe ich es damals überhaupt gemacht? Wie naiv war ich eigentlich, mir das vorschreiben zu lassen? Was ist euch schon mal in der Form passiert? Gab es so eine ähnliche Situation oder mal was ganz anderes oder viel Schlimmeres?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber es war ein Restaurant, mit dem wir eine Zusammenarbeit vereinbart hatten, für ein Shooting. Aber das war dann relativ klar, dass natürlich wir möchten eine hochwertige VIP-Restaurant-Experience haben. Also das Beste, was sie uns bringen können. Im Gegenzug bewerben wir das Restaurant. Dann sind sie angekommen, haben uns alles auf den Tisch gestellt, gesagt, ihr könnt jetzt shooten. Und danach haben sie alles wieder weggeräumt. Und dann haben wir gesagt, wo ist das Essen jetzt? Und gesagt, wenn ihr essen wollt, müsst ihr bezahlen. Das war nur für das Shooting. Also, das war, glaube ich, so die witzigste wow. Erfahrung, die wir hatten. Wo, glaube ich, gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach bei manchen fehlt einfach das Verständnis oder das Bewusstsein dafür, dass Influencer ja nicht nur ein Video produzieren oder Fotos machen, also sind ja keine Fotografen, Fotograf oder Videografer.
Aber auch jetzt der Fotograf wird normalerweise zum Essen eingeladen.
Genau.
Aber das hat was mit Gastfreundschaft zu tun.
Dahinter steht noch eine Reichweite. Genau. Das Gleiche haben wir, wenn wir über zum Beispiel Rental Car Sachen verhandeln, manchmal, wo wir sagen, okay, gebt uns eine Woche ein Auto und wir machen für euch eine super Werbung, dann wird oft gesagt, ja, aber wir haben ja Benzinkosten und diese Kosten, also werden ganz kleine Rechnungen geöffnet, aber wir geben ja eine Millionenreichweite, die deutlich mehr Wert hat als das, was die an Kosten dagegen stellen können. Oft fehlt da das Verständnis.
Aber sie möchte auch genau wissen, wie viel wird mein Kunde sein am Ende. Ja. Das kannst du ja auch nicht sagen.
Aber das ist das Lustige. Bei Influencern wollen sie das wissen, aber wenn sie eine Anzeige in der Zeitung buchen, dann nicht. Genau. Dann denke ich mir, wo ist der Unterschied?
Oder genau. Instagram-Ads.
Wo ich mir sage, okay,
sie geben das, okay, sie warten. Aber beim Influencer erwarten sie genau, wie viele Kunden werden zurückkommen. Das macht doch keinen Sinn.
Ja. Was war euer größter Hebel, was den größten Wachstum bei euch ausgemacht hat?
Am Anfang auf jeden Fall Reality-Fernsehsendungen in Deutschland. Auch in der Türkei haben wir auch ein paar Fernsehsendungen besucht und da ist einiges bei rumgekommen. Und dann glaube ich, das war ein kurzfristiges, würde ich sagen. Langfristig, was uns am meisten geholfen hat, war, wir hatten ein sehr großes Influencer-Netzwerk. Wir hatten auch viele Jahre eine Agentur, die wir geleitet haben, wo wir Influencer aus der ganzen Welt eingeladen haben zu Reisekooperationen. Wir haben uns mit denen getroffen, uns befreundet, sind zusammengereist, haben zusammen Content gemacht und wir haben dadurch sehr viel Cross-Collaborations gemacht und sehr viele Follower auch von anderen Influencern gewonnen.
Ja, genau das.
Wenn wir jetzt überlegen, warum habt ihr euch entschieden, euer Leben jetzt in Dubai zu leben? Was war so der ausschlaggebende Punkt?
Wir haben haben wir vor 7 Jahren den Entschluss gefasst, aus Deutschland auszureisen. Danach haben wir in der Türkei gelebt. Dort hat sich die Situation immer weiter verschlechtert, auch in der Hinsicht, dass zum Beispiel der Handel eingeschränkt wurde. Also man konnte nicht mehr Produkte erhalten. Wir mussten dann teilweise, um Markenkooperationen durchführen zu können, mussten wir Produkte in Deutschland zu meinen Eltern schicken lassen, die uns dann das als Privatpaket in die Türkei geschickt haben.
Das war so schwer.
Dann hatten wir Probleme beim Zoll. Entweder haben wir die Produkte gar nicht bekommen oder mussten Geld bezahlen, haben wochenlang darauf gewartet.
In der Türkei als so ausländischer Influencer, so deutscher Influencer zu leben, ist eigentlich unmöglich.
Okay.
Sie schließen alle Türen. Du kannst nichts verdienen.
Dann haben wir wir hatten eine Agentur, die uns gemanagt hat aus London. Wir haben dann ein paar Monate lang alle Produkte nach London senden lassen. Und dann sind wir nach London geflogen, um die Produkte abzuholen. Also da haben wir dann ein bisschen gemerkt, okay, wir sind hier irgendwie falsch, wir müssen umziehen, wenn wir diesen Job wirklich weitermachen wollen.
Als türkische Influencer in der Türkei kannst du Geld verdienen, aber wir haben ja keine türkischen Follower und niemand nimmt uns ernst in der Türkei. Ja. Und wir müssen die ganze Zeit mit Deutschland, mit so schreiben und kontaktieren und dann schicken sie uns die Produkte, aber Türkei akzeptiert die Produkte nicht. Das ist so.
Das haben wir gar nicht bekannt.
Das ist furchtbar. Und man kann gar nicht leben.
Ja.
Wir sind regelmäßig ohnehin nach Dubai gereist, weil uns Hotels eingeladen haben oder andere Firmen. Und dann haben wir so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Wir haben mit einer Immobilienfirma zusammengearbeitet in Dubai, die uns eingeladen hat. Wo wir gutes Geld verdient haben und dann gesehen haben, dass es hier ganz andere Möglichkeiten gibt, die es in den meisten anderen Ländern nicht gibt. Nicht nur, um mit Marken zusammenzuarbeiten, aber einfach auch zum Beispiel als Influencer sich selbstständig zu machen, eine Agentur aufzubauen, sein Netzwerk aufzubauen, gibt es hier fast unbegrenzte Möglichkeiten. Und dann haben wir relativ schnell den Entschluss gefasst, dass Dubai der richtige Ort ist.
Vor 10 Jahren, als wir erstes Mal in Dubai waren, haben wir, du wolltest nicht, aber ich war so verliebt und ich wollte, ich habe gesagt, ja, das ist jetzt wirklich mein Start, ich muss hier leben, ich muss von Deutschland umziehen, ich habe sogar geweint, ich wollte nicht zurück nach Deutschland. Aber wir hatten natürlich alles da in Deutschland und wir konnten nicht einfach hier kommen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir diesen Schritt gemacht hätten vor 10 Jahren, könnte alles sogar besser sein, weil wir haben sehr viel verpasst, ich glaube. Ja, vor 10 Jahren Influencer-Marketing, das war nicht so.
Ja. Auch Dubai, also ich denke mir auch so, genau. Boah, was wäre gewesen, wenn man vor 10 Jahren hier gewesen wäre. Allein schon investmenttechnisch, genau. Allein schon auch netzwerktechnisch. Man hätte ganz andere Kontakte geknüpft, die mittlerweile verschlossen sind.
Ich habe gar nicht diesen Geruf bekommen, aber ich konnte nicht.
Ja. Ah ja, aber gut, wir sind jetzt hier besser als in 10 Jahren zu kommen.
Genau.
Ich stelle mir das total schwer vor, wenn man Content Creator ist und gleichzeitig auch noch zusammenlebt. Was sind so die Hürden und Vor- und Nachteile in so einer Couple?
Sehr, sehr, sehr schwierig, weil 24 Stunden, wir sind wirklich so wie Zwillinge. Mhm. Wir sind ganze Zeit zusammen. Und eigentlich, wir sind nie getrennt. Ja, das ist gut. Aber es ist auch schwierig. Ja. Wir haben keine Privatsphäre. Ja. Und wir teilen alles. Und wir können auch von uns nichts verstecken, weil unsere Arbeit komplett zusammen ist. Ja. Wir müssen die ganze Zeit zusammenarbeiten. Und ja, am Ende wir streiten für die Arbeit. Und dann müssen wir aber ganz normal uns wieder normalisieren. Das ist manchmal schwierig. Und alles passiert auch immer vor unser Kind.
Ja.
Ja, das ist also wirklich.
Das größte Problem ist, glaube ich, dass man gerade in dem Bereich Social Media Arbeit und Privatleben sehr schwer trennen kann, weil es ja immer rund um die Uhr weitergeht. Also es fängt an, wenn ich morgens aufstehe, schaue ich als erstes aufs Handy und beantworte Nachrichten oder E-Mails und die kommen ja die ganze Zeit weiter. Dann wird Content erstellt im Laufe des Tages, das wird dann gepostet, abends muss kontrolliert werden und eigentlich hört es nie auf. Also ja. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich Feierabend,
genau.
Jetzt muss ich nicht mehr posten oder beantworten. Man kann sich das natürlich organisieren, das machen wir auch. Also wir haben unseren Contentplan, wir wissen, wann wir was teilen, einen Tag, den wir frei haben, aber es ist nicht wirklich so, dass man sagen kann, okay, jetzt ist Privatzeit oder Familienzeit und die Arbeit wird ausgeblendet und deswegen leider, wenn man immer über die Arbeit miteinander redet, gibt es dann auch Konfliktthemen natürlich und Das ist schon nicht ganz so einfach.
Ganz so einfach ist es ja auch für viele Unternehmer, das Thema Reichweite aufbauen, will ich Social Media starten? Wenn ihr jetzt halt einen jungen Unternehmer vor euch habt, welchen Ratschlag könntet ihr ihm geben zum Thema Social Media, Online-Reichweite aufbauen? Was für einen Tipp hättet ihr für den?
Auf jeden Fall, was ich sagen würde, versuchen, etwas anderes zu machen, also nicht typischen Business-Content zu machen, sondern versuchen, ein bisschen die Trends zu verfolgen. Also beispielsweise, gerade es muss nicht Instagram oder YouTube sein, es gibt ja auch immer wieder neue Entwicklungen. Es gibt Teenager auf TikTok, die unendliche Reichweite erzeugen. Und wenn man einfach ein bisschen offen ist für nicht konventionelle Methoden, würde ich sagen, Content zu machen. Also nicht den professionellen Fotografen einladen, der dann ein Shooting macht und ein Werbevideo erzeugt, das man dann auf Social Media teilt. Das funktioniert nicht, glaube ich. Also es muss schon ein bisschen lockerer sein und vielleicht auch über Sachen berichten, die gar nicht gerade mit dem Business zu tun haben. Also wenn man jetzt einen Elektronikhandel hat in Dubai, kann man ja auch etwas über die Destination teilen. Ein aktuelles Thema aus Dubai, was ist hier gerade los, was beschäftigt die Leute gerade, was sind die Trendthemen, darüber kann man auch teilen und nebenbei den Elektronikhandel an der Seite erwähnen, ohne sich immer nur auf das Produkt zu fokussieren. Ich glaube, das funktioniert besser.
Cool, danke. Ja. Und ich konnte etwas hinzufügen. Die Marken oder die kleinen so Geschäfte sollten ein bisschen vorsichtig sein, mit Influencer-Marketing zu machen, weil nicht jeder Influencer am Ende Effekt bringen. Und dann geben sie einfach das Geld und Mühe. Am Ende gibt es keinen Effekt und dann sind sie so, sie schließen komplett mit Influencer-Marketing. Sie sagen, Influencer-Marketing macht überhaupt keinen Sinn. Aber man konnte eigentlich alles vorher genau recherchieren und analysieren.
Ja.
Und dann wissen sie, ob es diese Influencer mit diesen Marken zusammenpasst. Nicht einfach so Influencer einladen, ohne zu checken, finde ich wirklich so richtig bescheuert.
Ja.
Aber sie machen das.
Naja. Ich glaube gerade, wenn wir über Startups reden, was ich auch sagen würde, weil ich habe mit vielen Gründern gesprochen, die ein neues Unternehmen gerade gegründet haben, die in Dubai Fuß fassen wollen. Und fast alle haben das berichtet, dass sie schlechte Erfahrungen mit Marketingagenturen gemacht haben. Und ich glaube, da muss man in Dubai wirklich vorsichtig sein, weil jeder Zweite öffnet eine Marketingagentur in Dubai. Oh, und da sind halt auch viele dabei, die nicht wissen, was sie machen. Ja. Da glaube ich, ist das Beste, dass jeder Unternehmer ein bisschen drüber nachdenkt, wer ist meine Zielgruppe, wen möchte ich eigentlich erreichen und wie komme ich dahin? Also wenn Sie zum Beispiel mit Bloggern arbeiten wollen, dann vielleicht eher Nischenblogger, kleinere Mikroinfluencer raussuchen, die in dem Bereich irgendwas machen oder die diese Zielgruppe eher erreichen könnten, als jetzt versuchen, ein großes Budget zu geben und einen Mega-Influencer einzuladen, der am Ende vielleicht überhaupt nichts bringen würde.
Und heutzutage gibt es sehr viele verschiedene Softwareprogramme, die du einfach sogar kostenlos Influencer checken kannst. Warum sie das machen, verstehe ich wirklich nicht. Ich meine, ich sehe, dass sehr viele Marken so einfach Influencer einladen, weil wir auch die Influencer kennen, wer fake ist am Ende des Tages, weil wir diesen Netzwerk haben. Und wir hatten ja auch Influencer-Marketing-Agentur, wir haben alle so Statistiken genommen. Und wir wissen das. Und manche bekommen einfach so viele Kampagnen und so viele Jobs, aber wir wissen eigentlich, ist so.
Ja, cool. Mhm. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank für euren Austausch und den Einblick in euer Leben. Ich habe wieder viel gelernt, auch gerade das mit Influencer in der Türkei fand ich ultra spannend, war mir gar nicht bewusst, dass es da so Hürden gibt bei so einem Nachbarland. Ich denke mal für alle, die heute zugehört oder zugesehen haben, dass sie euch auf jeden Fall folgen sollen und auch auf jeden Fall, wir werden alles verlinken unten drunter. Ich sage vielen lieben Dank. Ja, wenn dich das Thema Marketing interessiert, dann lass gerne mal auch hier einen Follower da und lass gerne auch 5 Sterne da. Support ist kein Mord. Wenn dir die Folge gefallen hat, natürlich. Hat dir die Folge nicht gefallen oder du möchtest hier mal im Studio bei mir sitzen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@markus-mensch.de und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, kein Erfolg ist eine Absicht.
Das war Kein Erfolg ist eine Absicht, der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de.